Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein englischer Winter. So harmlos klingt der Titel des aktuellen Romans von Thomas Reverdy. Dahinter verbirgt sich allerdings so einiges. Der Titel spielt an auf den Anfang von Shakespeares Richard III. Now is the winter of our discontent. In jüngerer Zeit war vom Winter unseres Missvergnügens vor allem die Rede, wenn es um den Kampf zwischen Arm und Reich ging. John Steinbeck hat Shakespeare in diesem Sinne in seinem letzten Roman zitiert. Der Satz mit dem großen Hallraum bezieht sich heute aber vor allem auf den großen Streik in Großbritannien im Winter 1978-79. Und in dieser Zeit der politischen Turbulenzen spielt auch der Roman von Thomas Reverdy. Tanja Lieske hat ihn gelesen.
Thomas Reverdy erinnert uns daran, dass es damals eine Jugend gab, die sich den Slogan No Future zum Motto gegeben hatte. In Großbritannien, wo dieser Roman spielt, erinnert man sich zudem mit Shakespeare und mit John Steinbeck an den folgenden Winter als den Winter of Discontent. Das Land war in Aufruhr. Die damals noch starken Gewerkschaftsführer hatten mobil gemacht gegen den rigorosen Sparkurs der Labour-Regierung. Die dazugehörigen Bilder von LKW-Staus in den Häfen und Hamsterkäufen nehmen scheinbar vorweg, was sich in der Zeit des Brexit ereignet hat. Entsprechend umspielt Thomas Reverdy die Parallelen zwischen damals und heute in seinem neuen Roman »Ein englischer Winter«. Dabei ist, um es vorweg zu sagen, auch einiges an Vereinfachung und an Effekthascherei dabei. Etwa wenn Reverdy der kommenden Premierministerin, der eisernen Lady Margaret Thatcher, einen Satz zuschreibt, den sie zwar in Abwandlungen geäußert, aber genauso nicht gesagt hat.
Make Britain great again.
Die Schauspielabsolventin Candice ist gerade 20 Jahre alt. Trotzdem hat sie die Hauptrolle in einem gewichtigen Stück bekommen. Sie ist Richard III., der verkrüppelte Bösewicht aus Shakespeares gleichnamigem Königsdrama, das mit den Worten beginnt, Now is the winter of our discontent. Da man als Amateurin nicht nur vom Schauspiel leben kann, arbeitet Candice auch noch als Fahrradkurierin. Sie befördert Briefe von einem Ende Londons ans andere. Damit sind die wichtigsten Sicht- und Handlungsachsen des Romans gelegt. Bei ihren täglichen Fahrten durch London sieht Candice nämlich, wie die Streikwelle die Stadt immer mehr in Mitleidenschaft zieht.
Sie biegt in die Caledonian Road nach Süden, fährt die Eisenbahnschienen Richtung Camden Town entlang, vorbei an einer mannshohen Wand aus Abfällen, die sich, obwohl die Müllabfuhr offiziell noch gar nicht im Streik ist, überall in den Arbeitervierteln sammeln, was die Ratten an die Oberfläche lockt. Candice beobachtet sie aus den Augenwinkeln und sieht sie Reis ausnehmen und im Müll abtauchen, sobald sie sich nähert.
Die Unbeugsamkeit von Margaret Thatcher spiegelt sich in der Figur des skrupellosen Königs Richard III. Denn Macht wird nicht mehr nur von Männern ausgeübt, genauso wenig wie diese allein ein Anrecht auf Shakespeare hätten. Die Truppe, mit der Candice probt, ist weiblich und nennt sich die Shakespearettes. Es gibt weitere Analogien zwischen der Struktur des Romans, der jüngeren Geschichte und der Dramenkunst von William Shakespeare. So heißt Candice, männlicher Gegenpart, John Jones. Er ist ein Künstler, nämlich Jazzmusiker. Da schon bei Shakespeare die große Geschichte gerne Individuen unter sich begräbt, wird John vom Raubtierkapitalismus seiner Zeit zerquetscht, wie eine Wanze auf dem Bühnenboden des Globetheaters. All das ist in der Anlage durchaus interessant. In der Ausführung aber wirkt es grell überzeichnet und weist allerhand Ärgernisse auf. Das betrifft vor allem die Erzählstimme des Romans. Eine Stimme, die ständig erklärt, was sie verstanden wissen will. So wird die Schauspielerin Candice den Musiker John in einem Nachtclub kennenlernen. Es ist eine kurze und romantische Begegnung von zwei unterprivilegierten Menschen, die wie folgt vorbereitet wird.
Die Engländer sind arm. Das ist eine Tatsache. Sie sind schlecht ernährt, ungepflegt, ziemlich mager. Und das war früher kein Kompliment. Sie haben einen auffallenden Akzent, vorstehende, schiefe Zähne. Sie leben in baufälligen Wohnungen, wo es in den Stromleitungen knistert und das Wasser nach Eisen schmeckt. Und trotzdem feiern sie jedes Wochenende, das am Donnerstagabend beginnt, in Lokalen wie dem Nightingales.
Die Schnöseligkeit eines solchen Kommentars ist genauso misslich wie die Tatsache, dass der Erzählduktus dieses Romans selten über eine Zeitungsreportage hinausreicht. Einmal zitiert Ravadi tatsächlich 2 Seiten lang die Schlagzeilen der damaligen Tagespresse. Das mag als dokumentarische Einblende gedacht sein, als hybride Aufmischung des Romans, in dem sich auch Tagebuchaufzeichnungen, personale Passagen und ironisierende Kommentare finden. Tatsächlich aber wirkt dieser Stilmix wenig durchdacht und manchmal geradezu dünkelhaft.
Das Kartenhaus fällt allmählich in sich zusammen. Schauen wir ihm doch eine Weile dabei zu.
Die Frage, warum ausgerechnet ein Autor aus Frankreich sich derart über Großbritannien in der Schieflage amüsiert, kann hier nicht schlüssig beantwortet werden. Vielleicht sollte man sich als deutsche Leserin auch nicht allzu sehr aufregen. Das Thema der wechselseitigen französisch-britischen Schadenfreude ist bekanntlich schon etwas älter. Shakespeare machte die Franzosen lächerlich. Voltaire fand Shakespeare erst fein, dann abgeschmackt. Im Gegensatz zu den geistreichen Schriften dieser beiden Literaten darf man aber vermuten, der Roman von Thomas Rivardi wird dort verschwinden, wovon er erzählt, nämlich in der Geschichte.
Vermutet Tanja Lieske. Sie besprach Ein englischer Winter von Thomas Rivardi, erschienen im Berlin Verlag und aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Große.